Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Bin sehr gerne hierher gekommen, um etwas über mein Lieblingsthema, werteorientierte Führung, zu erzählen. Ja, was erwartet Sie heute Abend? Es ist schon kurz angeklungen. Eine kleine Bergtour mit 5 Etappen. Zunächst so eine kurze Lagebestimmung zur Führungskultur in Deutschland. Wie sieht's da aus? Dann mit Werten führen. Was bedeutet das? Schließlich will ich Sie in die Wertewerkstatt einladen und auch mal überlegen, wie wir vielleicht eine eigene Wertelandkarte für uns selber, für uns ganz persönlich entwickeln, wie die aussehen könnte. Und schließlich, was macht eigentlich eine christliche Führungskraft aus? Was macht den Unterschied? Apropos Bergtour. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Da sind Sie mal wieder unterwegs auf einen Gipfel und unterwegs denken Sie, ach, auf was habe ich mich da wieder eingelassen? Schaffe ich das wirklich? Warum lag ich mir so, hier so rum? Ja, und dann hat man den Gipfel erreicht und denkt, ja, es hat sich gelohnt. Toll, dass ich es jetzt gemacht habe. Also wenn Sie zwischendurch mal durchhängen, der Gipfel wird schön. Nach 60 Minuten. Einfach durchhalten. Wie gut sind unsere Chefs in Deutschland? Das hat vor kurzem das ZDF in einer ihrer Sendungen gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Mann kennen, Thomas Middelhoff, der ehemalige Chef von Arcandor, der dieses Unternehmen fast in den Ruin getrieben hat und mittlerweile wegen seiner Betrügereien auch im Gefängnis sitzt. Oder dieser Mann, Martin Winterkorn, der ist noch auf freiem Fuß. Aber durch die von ihm geduldeten Betrügereien bei den Dieselabgaswerten ist diesem Konzern ein Schaden von, man spricht von 50 Milliarden Euro, entstanden. Oder diese zwei Herren, Herr Chain und Herr Fitchen, die als Symbole für den Niedergang der Finanzbranche, der Branche, wo ich ja auch viele Jahrzehnte gearbeitet habe, die dafür verantwortlich sind, dass eines der renommiertesten Geldinstitute in Deutschland, die Deutsche Bank, ja mittlerweile auch, ich glaube, über 25 Milliarden für anhängige Gerichtsverfahren zurückstellen muss und letztes Jahr auch das erste Mal einen Verlust ausgewiesen hat. Wie sieht es in Deutschlands Unternehmen aus? Die Spiegel Online sagt, meine Firma, das Irrenhaus, Blindgänger, Geldvernichter, Chaostruppen. Der Herr Wehler, der das sagt, packt heiliger Zorn, wenn Klienten aus dem Arbeitsalltag berichten. Seine Diagnose, durch viele deutsche Firmen wabert der reine Aberwitz. Aber zum Glück kann man Klapsmühlenunternehmen an Warnsignalen erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die Kennzeichen eines miserablen Jobs sind. Wann würde man sagen, ich habe wirklich einen furchtbar saublöden Job? Ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Das Erste ist, ich weiß nicht, warum und für was ich arbeite. Ich erkenne keinen Sinn. Das Zweite ist, niemand nimmt Notiz von dem, was ich tue. Ich erlebe keine Wertschätzung. Und schließlich, ich weiß nicht, ob das, was ich tue, überhaupt zu irgendetwas beiträgt. Ich weiß nicht, ja, ob das was zählt. Ich hoffe, dass niemand in diesem Raum ist, der so einen Job hat, auf den diese drei Kennzeichen zutreffen. Wenn das so wäre, dann sollten Sie gucken, dass Sie so schnell wie möglich loskommen von diesem Job. Stellen Sie sich ein Ruderboot vor mit 10 Ruderern. Leider rudern aber tatsächlich nur 3 Leute. 5 sitzen einfach im Boot rum und 2 versuchen sogar, das Boot zum Sinken zu bringen. Glauben Sie, dass dieses Boot irgendwann mal ankommen, geschweige denn ein Rennen gewinnen wird? Das Gallup-Institut fragt jedes Jahr die Arbeitnehmer in Deutschland, auch weltweit, wie die emotionale Bindung von Arbeitnehmern aussieht. Und Sie haben hier die aktuellen Werte von 2016. Eine hohe emotionale Bindung haben 15%, 70% eine geringe und 15% eine überhaupt keine Bindung. Man kann das auch so bezeichnen, die einen sind die Muntermacher, die anderen die Mitmacher und dann die keine Bindung haben, die Miesmacher. Oder in einem anderen Bild, es gibt 15, die ziehen den Wagen, 70, die laufen nebenher und 15, die sitzen obendrauf und stänkern noch, dass es so langsam geht. Und ich finde es eigentlich recht dramatisch, ja, dass nur 15% wirklich emotional stark gebunden sind. Es ist auch über die Jahre nicht besser geworden. Sie sehen hier den Zeitvergleich über viele Jahre. Also dieser grüne Balken, der dümpelt immer so zwischen 13% und 17% herum. Wie sieht es international aus? Die USA ist mit 37% oder 32%, ja, ganz gut unterwegs. Kanada mit 18%. Also wir sind so im Mittelfeld. Könnten uns jetzt trösten, dass in Italien nur 3% oder 2% emotional gebunden sind. Aber ich finde es nicht einen wirklich guten Trost für uns hier in Deutschland. Wobei die Rahmenbedingungen, auch bei der Umfrage war das jetzt wieder bei Gallup, ja alle wunderbar sind. Ja, wir haben einen sicheren Arbeitsplatz. Wir verdienen eigentlich recht ordentlich. Daran liegt es wohl nicht. Und die Frage ist natürlich, wie kann man denn emotionale Bindung steigern? Was sind die Gründe? Und da ist es interessant, dass die Aussage die war, dass es offensichtlich an der Führungsqualität liegt. Und Führungsqualität sollte systematisch erfasst werden. Und die Führungskräfte brauchen auch Instrumente, wie sie letzten Endes es schaffen, ihre Mitarbeiter an das Unternehmen emotional zu binden. Ja, wie sehen sich die Chefs selber? Sind die gut oder sind die schlecht? Auf diese Frage, wie die Chefs sich einschätzen, haben 95% gesagt, ja, sie sind gut. Sie sind eine akzeptierte Führungskraft. Die Mitarbeiter, die gefragt wurden oder denen die Frage gestellt wurden, haben sie in ihrem beruflichen Leben schon mal eine schlechte Führungskraft erlebt? Sagen immerhin 69% ja. Wir haben schon mal eine schlechte Führungskraft erlebt. Also sieht man auch, das Selbstbild und das Fremdbild scheint da auch irgendwo nicht so ganz zu stimmen. Und viele Chefs, die arbeiten so nach dieser Methode, es wird irgendwo ein Stück Käse vorne rangehängt, versprochen, und dann, lieber Mitarbeiter, lauf einfach mal los. Also irgendeine Leistungsprämie, um die Mitarbeiter am Laufen zu halten. Was ist die Folge? Wir sehen das am immer stärker werdenden Ausbrennen vieler Mitarbeiter. Und ein Indiz ist diese Zunahme der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen. An der schwarzen Linie können Sie das erkennen, dass die doch deutlich zugenommen hat. Und der neue Fokus, der hat es auch wieder zum Thema gemacht, macht er öfters mal, der große Burnout-Test. Und wie Sie sich vor Erschöpfung schützen können und Warnsignale bemerken. Natürlich ist es immer auch ein vielfältiges, sind da vielfältige Dinge, die miteinander reinspielen. Nicht nur der Beruf spielt da eine Rolle. Aber wir leben einfach auch in einer Welt, wo Stress und Reizüberflutung da sind. Und meine Feststellung ist die, dass die Führungskräfte teilweise überfordert sind, es auch irgendwo sensibel darauf zu reagieren. Vielleicht, weil sie selber auch davon betroffen sind. Sie reagieren lieber mit SAPTA. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was SAPTA ist. Der SAPTA-Virus. SAPTA bedeutet sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Ja, und was wir aber als Schlüsselqualifikation bei Führungskräften brauchen, das ist die Fähigkeit, Menschen authentisch zu führen. Sicheres Auftreten bei totaler Authentizität. Und wenn das passiert, ja, dann werden die Mitarbeiter auch viel stärker emotional gebunden sein. Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir sagen, sondern wie wir etwas sagen und wer wir sind, in unserem Innern sind. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, in welchem Verhältnis wirken unser Reden, unser Handeln, unser Sein auf unsere Mitmenschen. Mal so eine Indikation, wie würden Sie das prozentual einschätzen? Reden, wie viel Prozent? Handeln, wie viel Prozent? Sein, wie viel Prozent?
Sein, 70%.
Ja, das ist, kennt sich aus, genau. Was wir sagen, 10%, was wir tun, 30% und was wir sind, 60%. Also geht in diese Richtung. Und genau deshalb ist Führung mit Herz und Charakter gefragt. Denn das, was verborgen ist, auch in unserem Inneren, das prägt letzten Endes ja, unser Leben, unser Sein, alles, wie wir rüberkommen. Wir führen nur mit Werten, die im Herzen verankert sind. Und die Frage ist, ja, was ist da drin in unserem Herz? Was sind unsere Werte? Wie können wir sie beschreiben? Und jetzt kommen wir zur nächsten Etappe, mit Werten zu führen. Was bedeutet das? Und zunächst mal erstmal so eine kleine Begriffsdefinition. Was sind denn überhaupt Werte? Was ist das Wesen von Werten? Ja, Werte sind unsichtbar. Sie beruhen auf Überzeugungen, die ein Mensch für sich als wichtig adaptiert hat. Und dabei gibt es einen Unterschied zwischen Kernwerten und Präferenzen. Existenzielle Überzeugungen beschreiben die Kernwerte, alles andere sind Präferenzen. Zum Beispiel, ich bevorzuge die Automarke Audi. Aber weil einer meiner Kernwerte Bescheidenheit ist, hört sich komisch an, aber meine Frau könnte es bestätigen, fahre ich kein Audi A8. Ja, das hätte ich als Vorstandsvorsitzender ja machen können, aber das habe ich gesagt, nee, das muss nicht sein. Apropos Bescheidenheit, ich habe dann irgendwann mal abends ja immer auch mit den Kindern, haben wir über Themen gesprochen, Wertevermittlung beim Abendbrot mit den Kindern, und ich habe dann auch mal über Bescheidenheit gesprochen. Und plötzlich verschwinden zwei Töchter im Schlafzimmer, kommen nach 3 Minuten wieder zurück und sagen, Papa, 44 Krawatten, nennst du das bescheiden? Ja, Werte und Wertesysteme entstehen nicht im luftleeren Raum. Werte werden durch Erziehung und Vorbilder übertragen, geprägt. Und wenn ich mich einem Wert verpflichte, dann geschieht das aus eigenem inneren Antrieb. Ich will so handeln, weil ich es als richtig erkannt habe. Werte laden zu einer freiwilligen Entscheidung ein. Es geht also auch um die Freiheit. Wer A sagt und B tut, verbreitet nur heiße Luft. Werte, denen ich mich verpflichtet habe, erfordern auch verantwortungsvolles und authentisches Handeln. Also es geht um Verantwortung. Ja, und Werte zeigen sich im Lebensvollzug und in der Gemeinschaft. Wir müssen sie immer wieder hinterfragen und falls nötig erneuern oder vertiefen, damit sie frisch bleiben. Ganz kurz gesagt, Werte sind alles, was mir wichtig ist. Jetzt gibt es eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärtugenden. Primärtugenden, auch bekannt unter den Kardinaltugenden, wie Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit. Und dann Sekundärtugenden, Liebe, Treue, Freude, Höflichkeit, Dankbarkeit. Was ist der Unterschied? Ja, Primärtugenden sind immer richtig. Es ist immer gut, besonnen, weise, gerecht und wahrhaftig zu sein. Liebe, Freude, Dankbarkeit sind nicht immer gut. Man kann auch die falschen Dinge lieben. Ich könnte meine Sekretärin lieben, aber das wäre falsch. Ja, ich habe schon eine Frau. Oder was auch immer man auch falsch lieben kann. Ja. Man kann auch für das Falsche dankbar sein. Okay, nach diesem theoretischen Erklärungsversuch soll es ganz praktisch werden. Wir sind ja alle Menschen mit eigenen Werten. Und ich darf Sie jetzt zu einem Experiment einladen, nämlich Sie haben hier auf Ihrem Tisch so eine Karte liegen. Da steht drauf, Ihre Werte bitte. Und wenn Sie da einfach mal so ganz spontan 3 Ihrer Kernwerte aufschreiben. Also das wäre so eine kleine Wachmacheraufgabe auch für Sie. Was sind die Werte, wo Sie sagen, in meinen Beziehungen, da will ich diese Werte leben? Und wenn jetzt jemand überhaupt nichts einfällt, ich habe hier 100 Werte mitgebracht. Aber es ist besser, wenn das irgendwo spontan vielleicht auch aus Ihnen rauskommt. 3 Minuten. Ich war insgesamt 24 Jahre Vorstand in einer Sparkasse und habe mich natürlich hier sehr intensiv mit dem Thema Führung beschäftigt. Was ist denn überhaupt Führung und wie mache ich das? Und ja, der Kern von Führung ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Ausgangspunkt A und ich möchte zum Zielpunkt B. Wie bringe ich meine Mitarbeiter dahin, zu diesem Zielpunkt? Und einen Leiter erkennt man daran, dass er Nachfolger hat. Was nutzt es, wenn ich irgendwo Ziele vorgebe, aber niemand kümmert es? Keiner ist interessiert daran, auch irgendwo gemeinsam das Ziel zu erreichen. Und deshalb ist ja die Frage, wie schaffe ich das, meine Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie dabei bleiben, dabei sind? Wir haben als Vorstand mit den Führungskräften jedes Jahr eine Klausur organisiert, wo wir 2,5 Tage uns ausgeklinkt haben an einem schönen Ort. Und insgesamt waren wir da so 25 Leute. Und übrigens, es war paritätisch. Die zweite Führungsebene war Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Nur mal so zur Information. Und wir haben bei diesen Klausuren uns kaum mit Strategiefragen beschäftigt, sondern immer mit Beziehungsfragen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir auch Führung leben? Und ja, wir waren einmal, es war, glaube ich, im Kloster Niederalteich, da haben wir uns genau diesem Thema gestellt, was sind denn eigentlich unsere Werte? Und wir haben das dann so aufgebaut, dass jeder musste, wie Sie jetzt auch, so seine drei Kernwerte aufschreiben. Und dann ging es in Gruppen, ich glaube in fünf Gruppen, und dann musste sich die Gruppe auf sieben Werte einigen. Und diese Werte dann in eine erneute Runde mit einem Sprecher einbringen. Und die Sprecher haben dann die Aufgabe gehabt, aus den 35 Werten, die sich ja auch gedoppelt und gedreifacht haben natürlich, dann nochmal sieben Werte der Führungskräfte herauszuarbeiten. Ja, und es kam dann Folgendes raus, unser Wertediamant mit den Werten Integrität, Loyalität, Freiheit, dienende Führung, Mut, Begeisterung und Wertschätzung. Und ja, das war sehr schön, dass wir uns auf diese Werte committed haben. Aber das bedeutet ja noch gar nichts, denn Werte müssen gelebt werden. Und dazu ist es auch notwendig, dass man erst einmal auch definiert, ja, was bedeuten denn diese Werte im Einzelnen für uns? Und ich will es beispielhaft an drei Werten erklären, was wir darunter verstanden haben. Was bedeutet Integrität? Es ist das Übereinstimmen von Handeln und Reden. Also, dass wir verlässlich und aufrichtig sind, nicht korrumpierbar. Also ein integrer Mensch lebt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Persönliche Integrität ist als Treue zu sich selbst umschrieben worden. Man kann das auch versuchen, wenn man es oder ja nochmal zu deutlich zu machen, wenn man das negativ erklärt, zum Beispiel durch Fragestellungen, wo erleben Sie derzeit den größten Druck, sich zu verbiegen? Welche inneren Komponenten spielen dabei eine Rolle? Komponenten wie Ehrgeiz, Ungeduld oder Angst? Oder welche äußeren Einflüsse, Einschüchterung, Termindruck wirken auf Sie ein? Oder reagieren Sie auf böses, negatives Gerede, Lästern am Arbeitsplatz? Das alles sind so ein paar Prüffragen, wie integer bin ich unterwegs, auch in meinem Unternehmen. Dann dienende Führung, das war so eines meiner Lieblingswerte. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich den einbringen konnte. Gegen meinen Kollegen, das ist auch so eine kleine Anekdote, mein Kollege, der im Vorstand, dem war wichtig Fleiß. Fleiß hätte er gerne als einer der sieben Werte gehabt. Und ich habe dann immer gesagt, lieber Kollege, ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter per se fleißig sind. Das brauche ich nicht nochmal zusätzlich als Wert irgendwo reinnehmen. Mir ist viel wichtiger, dass wir zum Beispiel dienende Führung haben und ein ganz anderes Verständnis, wie wir auch mit Macht, mit unserer Macht umgehen. Nämlich wir nutzen unsere Macht als Führungskraft, um die Mitarbeiter zu befähigen, sie zu unterstützen, die Stärken des anderen zu erkennen, sie zu fördern und auch anzuerkennen. Ein Vorbild zu sein in Hilfsbereitschaft, in Freundlichkeit. Letzten Endes geht es um die Umkehrung der Pyramide der Macht. Wir alle kennen ja die Pyramide, der Chef ist oben, normalerweise so, aber bei der dienenden Führung ist es eben umgekehrt. Der Chef versteht sich hier unten als der Unterstützer. Und das Frontpersonal, die haben ja den Auftrag, das Ganze hier oben umzusetzen. Und die müssen unterstützt werden mit all den Ressourcen, die ich in meiner Macht auch bereitstellen kann. Das ist dienende Führung. Dann Wertschätzung. Ja, wir waren da auch mal zusammen auf einer Führungskräfteklausur, wo es nur um Wertschätzung und Anerkennung ging. Und wir haben dann die Aufgabe bekommen, jeder musste erstmal mit einem Kollegen eine halbe Stunde reden, mit dem er eigentlich sonst, den er eher so ein bisschen kritisch beäugt, und ihm sagen, was er an dem gut findet. Ja, war eine ganz schöne Herausforderung. Und einfach zusammen zu sein, miteinander nachzudenken, wie kann ich Wertschätzung zum Ausdruck bringen? Und ja, das ist eine Übungssache auch. Und in der Kindererziehung sagen wir das auch schon, sagen wir in allen Beziehungsebenen, auch Ehe, aber auch im Unternehmen. Gut funktioniert es, wenn das Verhältnis 5:1 da ist. 5-mal Lob gibt dir das Recht, einmal eine Kritik oder einen Verbesserungsvorschlag zu äußern. Ich sage immer Verbesserungsvorschlag, Kritik ist es ja nicht. Ja, und das Ergebnis ist auch bekannt. Ja, Kritik und eine Kultur des Misstrauens führt einfach zu mehr Stress, vermindert die Leistung. Wir nehmen den Ärger mit nach Hause, grübeln darüber, schlafen schlecht und sind dadurch unausgeschlafen, weniger produktiv. Aber wenn wir eine Anerkennungskultur haben, auch in Teams zum Beispiel, dann weiß man, dass solche Teams 35% leistungsfähiger sind wie Teams, wo halt alles so irgendwo Business as usual läuft. Also müsste eigentlich jede Führungskraft ein großes Interesse daran haben, Wertschätzung zu leben, weil das Ergebnis ist mehr Leistung. Kommt automatisch. Ja, nun hatten wir das erreicht, dass wir auch unseren Wertediamant thematisiert haben und wir haben das auch immer wieder, habe ich das mit meinen Führungskräften reflektiert, haben uns gegenseitig gesagt, wie haben wir das gelebt im vergangenen Jahr in den Personalgesprächen. Aber wir hatten ein Problem, nämlich wo bleibt die Integration aller Mitarbeiter in die Wertekultur? Es ist irgendwo so nur auf der Ebene der Führungskräfte ein Stück weit thematisiert worden, aber mein Ziel war es, das auch irgendwo auf die gesamten Mitarbeiter, 750 Mitarbeiter auszurollen. Und wir hatten sowieso ein großes Projekt im Auge, das nannte sich Beziehungssparkasse 2020, haben da verschiedene Teams gemacht und ein Team hat sich dann ausschließlich mit dem Thema Mitarbeiter und wie können wir dann auch unser Wertesystem neu justieren beschäftigt. Und wir haben dann auch Folgendes gemacht, ähnlich wie bei den Führungskräften, haben gesagt, es gibt in jeder Abteilung einen Wertebotschafter. Der ist das Bindeglied zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber. Und diese Wertebotschafter haben die Aufgabe, in ihren jeweiligen Teams oder Abteilungen mit einem ähnlichen Prozess die Mitarbeiter einzuladen. Die sollen ihre Werte mal auf den Tisch legen und gemeinsam sich auf 7 Werte einigen. Und diese 7 Werte sind dann in eine große Wertekonferenz aller 29 Wertebotschafter eingebracht worden. Und dort mussten dann die 29 Leute, es war natürlich auch ein aufwendiger Prozess, dann wiederum sich auf 7 Kernwerte einigen. Was kam raus? Es kamen diese 7 Werte raus: Vertrauen, Zusammenarbeit, Qualität, Kompetenz, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Wertschätzung. Ja, und jetzt ist es so, dass ja auch in vielen Unternehmen gibt es Wertekonzepte, gibt es schöne Broschüren, wo die Werte des Unternehmens drinstehen. Ich kann mich an eine Erzählung erinnern von einem DAX-Unternehmen, wo die Führungskräfte das auch gemacht haben. Und dann ist in der Eingangshalle dieses Unternehmens ein großer Baum gewesen und da hingen dann die Werte dran. Und nach 2 Jahren hieß dieser Baum nur noch der Lügenbaum. Was war passiert? Ja, es war alles nur Theorie. Ja. Die Manager, die Führungskräfte, die Chefs haben das nicht gelebt. Und die Frage ist, wie können wir das irgendwo auch, für mich war das auch, für uns war das dann auch, wie können wir das Ganze auch irgendwo zum Leben bringen, dass es immer wieder Thema wird und bleibt. Und auch so ein Dialog entsteht auf Augenhöhe zwischen Mitarbeiter und Führungskräfte. Und wir haben das Ganze dann in einen Mitarbeiter-Führungsdialog eingebaut, der folgendermaßen aussah. Das werde ich jetzt kurz durchgehen mit Ihnen. Zunächst einmal haben wir Fragen gestellt, wie kann ich die gemeinsame Arbeit zum Erleben bringen. Das war nochmal die Voraussetzung, die Punkte, die wir umsetzen wollten. Die Werte der Firma werden regelmäßig von den Führungskräften thematisiert und die Werte fließen in das jährliche Mitarbeitergespräch als Bewertungsgrundlage ein. Und wie sah jetzt dieser Dialog aus? Zunächst mal wurde abgefragt, wie zufrieden ist der Mitarbeiter? Wie hat er sich beruflich, persönlich verändert? Wo hat er sich positiv entwickelt? Wo wäre er gern erfolgreicher gewesen? Welche Unterstützung hätte er sich gewünscht? Und dann, was schätzen Sie an Ihrem Arbeitgeber und wofür sind Sie dankbar? Also wir haben auch mal herausgefordert, den Mitarbeiter mal darüber nachzudenken, gibt es Punkte, wo er auch dankbar ist? Dann wurden diese 7 Werte, der Mitarbeiter musste einschätzen, auf einer Skala von 1 bis 6 oder trifft zu oder trifft überhaupt nicht zu oder trifft genau zu, also war so eine 6er-Skalierung, sich einschätzen. Die Führungskraft hat den Mitarbeiter eingeschätzt, zum Beispiel Zusammenarbeit. Da waren dann 3 Fragen jeweils zum jeweiligen Wert. Ich integriere mich ins Team, arbeite konstruktiv und effizient an den gestellten Aufgaben, um gemeinsame Erfolge zu zielen. Das wurde dann eben von beiden bewertet und dann im Gespräch besprochen. Und dann entsprechend in diese Raute eingetragen, wobei diese Bewertung immer bei der Führungskraft geblieben ist. Also die Personalabteilung hat es nicht gesehen. Und da ging es auch nicht darum, dass man jetzt irgendwo den Mitarbeiter, das war eine wichtige Schulung auch für die Führungskräfte, ihnen irgendwo, herabsetzend, sondern ihnen einfach ein Potenzial aufzeigt. Ja, wir denken potenzialorientiert. Wie kannst du dich im Bereich Zusammenarbeit noch verbessern? Das musste dann auch die Führungskraft dem Mitarbeiter auch immer deutlich machen. Dann eine abschließende Einschätzung zum Thema Work-Life-Balance, beruflichen Wünsche, persönlichen Wünsche. Also die Führungskraft soll auch wissen, was hat der Mitarbeiter für persönliche Ziele, nicht nur berufliche, und was kann man dann dafür vereinbaren. Ja, und schließlich das Spannende, die Reflexion der Führungskraft. Auch die Führungskräfte wurden dann von dem jeweiligen Mitarbeiter reflektiert, ob sie diese 7 Werte gelebt haben. Hier ist zum Beispiel jetzt diese Liste, und da kann man jetzt, was nehmen wir für eine Fragestellung hier, Ehrlichkeit. Führungskraft war aufrichtig, offen und hat klar kommuniziert, fair und authentisch gehandelt, konstruktiv Kritik gegeben und angenommen. Also das musste dann der Mitarbeiter eben dann auch die Führungskraft einschätzen, hat er diesen Wert Ehrlichkeit auch wirklich gelebt. Und es war natürlich ein spannender Prozess. Die eine oder andere Führungskraft hat sich am Anfang schwer getan, musste sich immer wieder ein bisschen nachhelfen, aber ja, die Gespräche, die haben dann im Schnitt 2 Stunden gedauert, und das war schon, ja, dass es einfach auch eine Veränderung in der ganzen Unternehmenskultur erkennbar war, weil man jetzt über Werte gesprochen hat, Werte der Mitarbeiter. Es waren nicht irgendwelche aufgedrückten Werte, sondern gemeinsam erarbeiteten Werte. Ich habe den Prozess auch in anderen Unternehmen gemacht, nicht nur in der Sparkasse, auch in der kleineren Firma, Firma CW mit 30 Mitarbeitern, oder in diesen diakonischen Unternehmen, wo ich Vorstandsvorsitzender bin. Auch da haben wir das mit den Mitarbeitern gemacht. Und das Interessante war, das sehen Sie hier, dass die ersten 4 Werte eigentlich relativ identisch sind. Ja, dass Ehrlichkeit immer dabei ist, Vertrauen ist immer dabei, Wertschätzung ist immer dabei und Zusammenarbeit oder Miteinander. Ja, ist sehr interessant. Übrigens, die Präsentation ist auf der CD mit dabei, nur so nebenbei, falls Sie die haben wollen. Ja, wir sind schon wieder ein Stückchen weitergekommen auf unserer Gipfeltour und machen jetzt die nächste Station, nämlich überlegen uns, ja, wie können wir auch ganz persönlich, für uns persönlich, so eine eigene Wertelandkarte entwickeln. Und die erste Frage ist ja, wie viel Zeit sollte sich denn eine Führungskraft für die eigene Reflexion nehmen? Auch da bitte ich mal wieder einfach so spontan um einen Zuruf. Führungskraft, Eigenreflexion, wie viel Zeit seiner Führungsarbeit sollte er für die eigene Reflexion verwenden? Wie viel Prozent? 20%, ja. Also es gibt einen bekannten Management-Führungskräfte-Vordenker, der sagt, man sollte 40% seiner Zeit für die eigene Reflexion verwenden. Ja, das erscheint ihm sehr viel, aber es geht um die Führungszeit. Ja, man macht ja als Führungskraft nicht nur Führungsaufgaben, sondern auch andere Aufgaben. Aber wenn es um Führungszeit geht, dann auch für die eigene Reflexion. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und die Frage ist, ja, wie reflektiere ich jetzt mein Verhalten? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und es gibt ja, in der Außensicht werde ich ja eher in meinen Rollen wahrgenommen und sicher auch in meinem Verhalten. Aber es gibt eben diese Innensicht, mein Denken, mein Fühlen, mein Charakter. Und letzten Endes kann ich mir so ein Profil, ein eigenes Profil erarbeiten, wenn ich 3 Fragen stelle. Nämlich erstens, was sind meine Rollen und Aufgaben? Wie werde ich gesehen? Dann, was sind meine Gaben, Fähigkeiten und Kompetenzen? Was kann ich? Und schließlich, was sind meine Werte? Wie hat sich mein Herz, mein Charakter entwickelt? Was will ich und wie bin ich? Und ich habe mir dann mal so eine Wertelandkarte gemacht, wo genau diese Dreiteilung erkennbar ist. Und ich wage es jetzt einfach mal so ein bisschen von mir, meine Dinge da so aufzuzeigen. Was sind meine Rollen, Aufgaben? Ich bin Ehemann, Vater, Opa, Vorstandsvorsitzender, Beiratsmitglied, Christ, Kollege, Prediger, Vereinsvorstand, Hausbesitzer, Seminarleiter, Freizeitliebhaber, Audifahrer, Buch- und Filmgenießer, Mieter, Mentor, Ratgeber, Moderator. Dann, was kann ich? Was sind so meine Gaben? Ich kann analytisch denken, habe Freude an Intellektualität, Spaß am guten Argument, schnelle Auffassungsgabe, hohe Empathie, Teambildung ist mir sehr wichtig. Ich bin ein Herausforderer. Ich habe meine Kinder nie gepampert, sondern immer herausgefordert. Habe ich auch mit meinen Mitarbeitern gemacht. Ich bin ein Ermutiger. Beziehungskompetenz ist mir sehr wichtig. Unter Druck besonders effektiv. Meine Frau würde sagen, ich bin ein letzter Drückerarbeiter. Erfolge feiern, Freude an systematischer Lehre, kennt eigene Lücken, Schwächen und Grenzen, Lebensrhythmus finden, ist mir auch sehr wichtig. Unser Leben ist rhythmisch angelegt, es gibt in der Schöpfung Tag und Nacht, es gibt Sommer und Winter und wir brauchen auch diesen Rhythmus, ja, von Anspannung und Entspannung. Ja, und dann ganz wichtig, ja, was sind meine Werte? Und da ist für mich wichtig, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, Integrität, Achtsamkeit, Großzügigkeit, Bescheidenheit, humorvoll zu sein, gelassen durch das Leben zu gehen. Resilienz, das heißt die Fähigkeit, auch in Krisen wieder aufzustehen, Widerstandskraft zu entwickeln. Dann Schätze im Himmel sammeln. Investition in Menschen und Erinnerungen. Immobilien sind mir nicht so wichtig, aber Investition in Menschen. Ja, mit ihnen was zu machen, zu unternehmen. Das ist mir sehr wichtig. Charakter entwickeln, authentisches Christsein. Ja, das, so sieht meine Wertelandkarte aus und ich hoffe, dass Sie verstehen, dass ich Ihnen nicht so einen besonderen Menschen präsentieren will, aber es geht mir darum, dass Sie wirklich auch mal über Ihre eigenen Rollen nachdenken, sich klar werden, was kann ich, für was stehen Sie und das hilft Ihnen auch bei Entscheidungen, dann passgenaue Entscheidungen zu treffen. Wenn ich irgendeine Anfrage bekomme, ich soll irgendwas machen, dann frage ich mich, ja, passt das zu mir oder kann das vielleicht ein anderer besser wie ich? Bin ich dafür begabt? Kann ich da auch meine Werte durchsetzen? Bin ich ein Vorbild, auch für meine Mitarbeiter, für meine Mitmenschen, oder bin ich ein Blender? Als ich vor 2 Jahren verabschiedet wurde aus der Sparkasse, dann ist es üblicherweise so, dass wenn der Vorstandsvorsitzende in Ruhestand geschickt wird, dann gibt es irgendwo so eine große Zeremonie, kommt der Sparkassenpräsident und erzählt was, ja, und verschiedene Leute, Politiker. Und ich habe mir für meine Verabschiedung gewünscht, dass die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, erzählen, was war das denn für ein Typ gewesen. Und ich habe dann die Aufgabe gegeben, das in einem Format, das nennt sich Pecha Kocha, zu machen. Es waren 7 Leute, die durften 20 Folien à 20 Sekunden für ihren Vortrag jeweils als Zeitlimit haben. Das waren dann 6 Minuten 40. War wie schon wieder eine Herausforderung. Ich bin Herausforderer. Aber es war dann sehr schön, ja, dass eben wirklich dann rüberkam, was die Mitarbeiter, meine Kollegen dann auch an mir gesehen haben. Übrigens, einer meiner Söhne hat dann auch erzählt, wie ich als Vater war. Und das war auch sehr schön. Ich habe meine Mitarbeiter immer wieder mit der Frage genervt nach ihren Lebenszielen. Und als meine Nachfolger gesucht wurde, dann habe ich mit dem Landrat zusammen dann auch die Bewerbergespräche geführt und es war immer auch von mir so eine spezielle Freude, die Bewerber zu fragen, nennen Sie mal mir Ihre Big Five. Big Five steht normalerweise für die großen Tiere, wenn man eine Südafrika-Expedition macht, dass man da einen Elefanten sieht und so weiter. Aber es geht einfach darum, stellen Sie sich vor, habe ich gesagt, Sie sitzen irgendwo als 80-Jähriger mit Ihrer Enkeltochter auf einer Bank und die Enkeltochter, 10 Jahre alt, fragt Sie, Opa, für was hast du eigentlich gelebt? Was waren denn eigentlich deine wichtigsten Ziele? Was würden Sie sagen? Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt bei der Bewerbung vor mir sitzen. Was würden Sie sagen? Was sind Ihre 5 wichtigsten Lebensziele? Der Landrat ist immer wieder zusammengezuckt, wenn ich die Frage gestellt habe. Ja, und ich habe dann bei meiner Verabschiedung auch meine 5 Lebensziele gezeigt. Und die will ich Ihnen jetzt auch zeigen. Was sind meine Lebensziele? Ich will ein guter Ehemann sein, der zusammen mit seiner Frau vorbildhaft die Schönheit einer liebevollen Partnerschaft vorlebt. Wobei das natürlich sich sehr schön anhört. Ich muss dann natürlich jedes Jahr auch Unterziele machen. Wie schaffe ich denn das, ein guter Ehemann zu sein? Ja? Und meine Frau, die begleitet mich da sehr kritisch, dass ich diese Ziele auch erreiche. Dann ein guter Vater und neuerdings auch Großvater zu sein, der seinen Kindern zu einem guten Start ins Leben verhilft und von ihnen lebenslang als Freund, weiser Ratgeber und Förderer geschätzt wird. Auch das muss immer wieder untersetzt werden, ja, mit Unterzielen. Wir waren jetzt letzte Woche, eine Woche mit einem unserer Söhne und der Schwiegertochter, einem Enkelkind, eine Woche in Teneriffa. Und da haben wir auch, habe ich angeregt, wir lassen uns mal drüber reden, was sind die 10 wichtigsten Kennzeichen einer guten Ehe. Das haben wir gemeinsam erarbeitet. War toll, war schön. So kann man eben ein weiser Ratgeber sein und die anderen merken es nicht mal noch. Dann ein guter Chef zu sein, der authentisch seine Werte vorlebt und von seinen Mitarbeitern sowohl respektiert als auch geliebt wird. Mentor und Begleiter von Menschen zu sein, die sich mit Sinn und Lebensfragen auseinandersetzen, um ihnen Geschmack auf ein wunderbares Leben mit Gott zu machen. Und schließlich Gott in allen Bereichen meines Lebens die Steuerungsfunktion überlassen und ein Leben zu seiner Freude zu führen. Ja, es waren eine ganze Menge Kollegen da von anderen Sparkassenvorständen und die haben ganz schön mit den Ohren geschlackert, als ich das gesagt habe. Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Was werden Sie einmal Ihrem Enkelkind erzählen? Es ist gut, wenn man sich jetzt schon darauf vorbereitet, auf so ein Gespräch, und das auch weiß, was sind meine 5 wichtigsten Ziele? Was macht den Unterschied? Und jetzt kommen wir zur letzten Etappe. Und ja, die Kernwerte, die auch die Mitarbeiter sich erarbeitet haben. Und Mitarbeiter, ich war in einer sächsischen Sparkasse, die waren so 80% Atheisten. Die Kernwerte Ehrlichkeit, Wertschätzung sind christliche Werte. Denn Ehrlichkeit hat was mit Wahrheit zu tun und Wertschätzung mit Liebe. Und von Jesus wird gesagt, er war voller Wahrheit und Liebe. Er hat das gelebt. Werte entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Sie sind auch nicht durch einen evolutionären Prozess entstanden. Nur durch Zufall irgendwo. Der deutsche Philosoph Brecht, der hat ein Buch geschrieben, Liebe ist ein unordentliches Gefühl. Also er konnte es, obwohl er an die Evolution glaubt, kann es nicht zuordnen. Ja, irgendwo passt es nicht in das Ganze rein. Und als Christ weiß ich, dass Werte durch einen Wertegeber kommen. Und für mich ist dieser Wertegeber natürlich nur Gott. Ja, meine Mitarbeiter waren, wie gesagt, zu großen Teilen atheistisch geprägt. Und sie hatten natürlich auch Fragen an mich. Warum glauben Sie an Gott? Ist Religion nicht Opium für das Volk? Und ich kann mich gut erinnern, wir waren auf einer Auszeichnungsreise, habe ich immer wieder in der Vergangenheit gerne gemacht, mit den besten Leuten aus der Sparkasse bin ich mal so ein Wochenende weg gewesen oder 4 Tage und wir waren da mal in Israel. Und Sie sehen hier den Strand von Tel Aviv, da waren wir am Abend gesessen und wir hatten Jerusalem besucht. Und ja, es ist klar, dass ich dann einen Atheist fragte, was soll das alles? Da gibt es den Felsendom, Islam, die Juden, Christentum, die Grabeskirche und da gibt es auch noch unterschiedliche Richtungen. Und so, als wir dann am Abend zusammensaßen, dann kam dann die Frage auf von einem Kollegen, ja, was ist eigentlich der Kern des christlichen Glaubens? Was ist die Essenz? Können Sie mir das mal erklären, Herr Kuhs? Und ja, so eine Frage freut mich natürlich immer sehr, weil ich glaube, man kann das Christsein mit 5 kurzen Wörtern beschreiben, die Essenz des Christseins. 5 Wörter. Und die werde ich jetzt auch zum Schluss mit Ihnen durchgehen. Das erste Wort ist Liebe. Oder Gott ist Liebe. Oder wo kommt die Liebe her? Und ich glaube, dass letzten Endes sie nur diese Frage beantwortet werden kann, wenn wir an einen Beziehungsgott glauben. Gott hat schon immer in Beziehungen gelebt. Er ist nicht das Produkt unserer Vorstellungen, ist ja ein sehr kleiner Gott. Und die Frage ist, die sich natürlich dann anschließt, ja, wie kann ich etwas über Gott wissen? Er muss sich uns zeigen und Gott hat sich uns gezeigt als genialer Schöpfer in seinem Wort der Bibel und in Jesus Christus. In ihm können wir sehen, wie Gott tickt, wie er denkt, wie er lebt. Und dass Gott ein persönlicher und liebender Gott ist, der uns als sein Gegenüber erschaffen hat. Deshalb kennen wir überhaupt Beziehungen. Wir sind auf Beziehung angelegt. So hat uns Gott erschaffen. Das zweite Wort ist die Frage, was ist das Böse? Warum gibt es so viel Leid? Das ist natürlich für alle irgendwo eine Frage, für jeden Menschen. Wo kommt das her? Und klar ist für mich, dass Gott den ersten Menschen, das kennen wir aus der Geschichte, aus der Bibel, Gott hat den ersten Menschen in einer perfekten Umgebung erschaffen. Er selber war auch perfekt. Und klar ist auch, dass Beziehung nur auf Basis von Vertrauen und Freiwilligkeit möglich ist. Also ich kann Liebe niemals befehlen, niemals erzwingen, genauso wenig Vertrauen. Und es gab einen Vertrauenstest für den ersten Menschen, der leider nicht bestanden wurde. Wir kennen alle die Geschichte aus dem Paradies. Und seitdem ist der Mensch vom Virus des Egoismus, man könnte auch in der Wirtschaftssprache innerer Schweinehund dazu sagen, befallen. Das ist das Problem, ein irreparabler Schaden. Und die Bibel nennt das Sünde, oder man kann auch das so definieren, Sünde ist der Zwang zur Beziehungslosigkeit. Gott wollte immer Beziehung und jetzt haben wir diesen Zwang zur Beziehungslosigkeit. Das ist das Böse, darum ist das Böse da. Was ist die Lösung? Gibt es dafür eine Lösung? Das ist das dritte Wort. Wir alle sind vom Virus der Sünde befallen und bei manchen bricht die Krankheit des Egoismus mehr, bei manchen weniger aus. Aber letzten Endes stecken wir alle im Drehen um uns selbst fest. Wir Menschen fügen uns gegenseitig unbeschreibliches Leid zu und suchen dafür einen Schuldigen. Und am liebsten setzen wir Gott auf die Anklagebank mit dem Vorwurf, wie kannst du das alles zulassen? Ja, wie kommen wir aus dieser Falle heraus? Kümmert es Gott wirklich nicht, was in dieser Welt passiert? Sitzt er irgendwo im Himmel und spielt ein grausames Spiel mit uns? Nein, Gott lässt das nicht unberührt. Und er wendet sich wieder uns, seinen Geschöpfen, zu. Wie macht er das? Er kommt selbst in diese Welt und wird in Jesus einer von uns. Gott lässt es nicht unberührt. Liebe sieht auch, wenn irgendetwas schief läuft. Wir merken das im Moment bei unserem eigenen Sohn, jüngsten Sohn, der ist ein bisschen aus der Art geschlagen. Der hat die gleiche Zuwendung von uns bekommen wie alle anderen 6 Kinder, aber zurzeit will er mit uns Eltern nichts zu tun haben. Er ist 19 Jahre alt und bei ihm dreht sich alles nur um Partys, Alkohol, Kiffen, Mädchen, Computerspiele und wie er selbst möglichst ohne Verantwortung zu übernehmen durchs Leben kommt. Ja, wir sehen das als Eltern natürlich mit einem traurigen Herzen, weil wir sehen, wie er sein Leben zerstört, manchmal auch etwas zornig, weil er dieses einmalige Geschenk des Lebens so vergeudet. Und was können wir tun? Ja, wir können ihm immer wieder zeigen, dass wir ihn lieben, dass wir sicher auch eine Grenze setzen, aber dass ihm klar sein muss, Leben ohne Verantwortung kann nicht gelingen, aber die Arme sind immer offen. Genauso wie Gott es tut. Und er hat es getan, indem Gott selber unser Erlöser wird, stellvertretend am Kreuz stirbt, was wir jetzt erst wieder auch am Karfreitag gefeiert haben oder gesehen haben. Warum wird Gott Mensch? Ja, nur Jesus war bereit, für uns die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und deshalb ging er eben ans Kreuz, wo er stellvertretend für mich, für meine, für ihre Sünden die Strafe Gottes auf sich nahm. Ja, und warum musste Jesus das tun? Wer opfert sich schon gerne selbst? Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte erklären. In einem Indianerstamm kommt es immer wieder zu Diebstählen. Irgendjemand klaut Geld aus dem Zelt und der Häuptling beschließt, eine Falle zu stellen. Und gleichzeitig kündigt er an, derjenige, der erwischt wird, bekommt 20 Peitschenhiebe. Ja, und eines Tages ist es dann soweit, die Falle schnappt zu und der Täter wird auf frischer Tat ertappt. Und wer ist es? Es ist die Mutter des Häuptlings. Was soll er tun? Er liebt doch seine Mutter. Wird er sie wirklich bestrafen? Alle überlegen sich, ob er das wirklich tun wird. Aber wenn er gerecht sein will, dann muss er das Urteil vollstrecken. Ja, und so wird die Mutter an den Marterpfahl gebunden. Aber als die ersten Peitschenhiebe fallen, wirft sich der Häuptling über seine Mutter und fängt die Peitschenhiebe ab. Und genauso macht es Gott. Er kann die Strafe für die Sünde, den Tod, nicht erlassen, aber er verschont uns, indem er selbst in und durch seinen Sohn die Strafe auf sich nimmt. Ja, und die Geschichte geht weiter. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Wir sind Menschen mit Hoffnung. Wir wissen, dass wir glauben daran, dass Jesus dieser Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass man nur durch ihn zum Vater kommt. Es gibt nur einen Weg, wie man eben aus diesem Zwang der Beziehungslosigkeit frei wird. Es ist der Glaube an den Retter, der sein Leben für mich gab. Und damit komme ich raus aus dem Netz der Lebenslügen, weil er mir zeigt, was wirklich wahr ist, wie mein Leben gelingen kann. Ja, und meine Kollegen, die haben ja zugehört und haben dann irgendwann mal auch gefragt, ja, was, Herr Kruse, was ist denn Glaube? Was bedeutet das, zu glauben? Und ich habe dann auch so ein Bild gebraucht, das war mir so präsent und das habe ich auch mitgebracht, was ist Glaube? Es gab einen französischen Seilkünstler, Jean Blondin hieß der, und der hat in seiner Zeit, er hat gelebt von 1824 bis 1897, hat er Akrobatik auch über die Niagara-Fälle betrieben, Seilakrobatik. Und eines Tages war es mal wieder so weit, er hat das Seil gespannt und hunderte von begeisterten Zuschauern sind da und dann geht er mit einer Sackkarre rüber, Schubkarre, legt da einen Sack Zement rein und fragt sie, glaubt ihr, dass ich das schaffe? Ja, glauben wir. Und tatsächlich, er macht's. Und dann fragt er sie, ja, glaubt ihr, wenn ich einen von euch darüber balancieren würde, dass ich das auch schaffe? Ja, glauben wir. Okay, wer ist dabei? Wer kommt und macht mit? Tja, es war keiner bereit. Keiner. Alle haben es geglaubt, aber keiner hat es wirklich geglaubt. Zum Glauben finden ist nicht Jesus begeistert zuzustimmen und ihm groß zuzutrauen, sondern dass ich mein eigenes kleines Leben ihm anvertraue, auf Tod und Leben. Alles auf eine Karte. Und dazu bedarf es einer Entscheidung. Und das ist das vierte Wort, Entscheidung. Ich kann all das, was wir jetzt gehört haben, irgendwo akzeptieren. Gott liebt dich. Ja, wunderbar, schön. Es gibt eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Ja, das Böse habe ich auch schon gesehen. Stimmt. Und das ist auch durch unsere Sünden, durch unseren Egoismus bedingt, durch unseren Stolz. Ja, ist klar. Manche versuchen durch Werke, durch Religion, durch Moralismus diese Lücke, diese Kluft zwischen Gott und Mensch zu überbrücken. Funktioniert nicht. Es gibt letzten Endes nur einen Weg und das ist eben das Kreuz, Gottes Lösung. Und Gott erwartet, wir stehen vielleicht auf der einen Seite, dieses Strichmännchen, Gott erwartet, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, okay, das gilt auch für mich. Im Grunde genommen gibt es zwei Lebensentwürfe. Der eine Lebensentwurf sehen Sie hier, diese verschiedenen Bereiche, die stehen für Lebensbereiche, Beruf, Arbeit, Familie, Hobbys und so weiter. Und mittendrin ist mein Ich. Aber Jesus steht draußen. Und diese bewusste Entscheidung, die führt dazu, dass ich in mein Leben Jesus einlade, dass er im Mittelpunkt meines Lebens, dass er der Mittelpunkt meines Lebens wird. Und ja, ich habe das auch gemacht, habe auch Jesus eingeladen in mein Leben. Er soll nicht nur eine Rolle spielen, sondern er soll der Regisseur meines Lebens sein. Mein Herz ist die Entscheidungszentrale und ja, das Beste ist, da Jesus reinzunehmen. Weil wenn Gott mein Leben ausfüllt, wenn er der Regisseur ist, dann habe ich eine Garantie, dass das Leben gelingt. Dass ich rauskomme aus diesem Zwang der Beziehungslosigkeit. Ja, und diese Lebensübergabe, das ist der Startpunkt zu einem neuen Leben und die führt dazu dem fünften Punkt, Wiederherstellung, habe ich das genannt. Es ist eine neue Identität in Gott zu bekommen, neues Leben. Und es endet letzten Endes auch in einer wunderbaren Perspektive, dass wir einmal mit Gott auch in einer neuen Schöpfung leben dürfen. Ja, als Christ bin ich ein reich beschenkter Mensch und es lohnt sich wirklich, mit Gott zu leben. Und ein Redakteur, einer hat mich mal gefragt im Zuge des Kongresses für christliche Führungskräfte, wo ich auch ein Seminar geleitet habe, er hat mich mal gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer christlichen Führungskraft und einer normalen Führungskraft? Ich bin dann mit der Frage zu meiner Personalchefin gegangen, die war auch Atheistin, und habe sie gefragt, ja, was soll ich da sagen? Die Werte, die ich lebe, dann sagt sie, ja gut, also die Werte, die wir haben, Wertschätzung, Ehrlichkeit, die sind mir auch wichtig. Die lebe ich ja auch. Ich habe dann diesem Redakteur 9 Punkte, das ist mein Schluss jetzt, geschrieben, was ist meine Identität als Führungskraft und Christ? Und der erste Punkt ist, ich bin von Gott erschaffen, gewollt und geliebt. Und genauso wertvoll ist jeder Mitmensch für mich. Jeder hat diese wunderbare Identität in Gott. Gott steht im Zentrum aller Lebensbereiche. Er spielt keine Rolle, sondern ist der Regisseur. Ich habe große Gelassenheit, weil ich weiß, dass Gott mein Leben lenkt. Er ist dabei, auch wenn mal etwas schief läuft. Ich bin in ihm geborgen. Ja, und deshalb habe ich auch keine Zukunftsangst oder andere Ängste, weil ich immer in Gottes Hand bin. Mein Leben und meine Arbeit haben durch meine Ewigkeitsperspektive einen klaren Sinn. Ich bin zu echter Nächstenliebe befähigt und habe mit der Liebe Gottes Zugang zur wichtigsten Ressource der Menschenführung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, sagt die Bibel, in unsere Herzen. Und ich kenne das Prinzip der Vergebung. Gott hat mir meine persönliche Schuld vergeben, das befreit. Und ich kann Menschen, die mich verletzen, mit Versöhnungsstrategien begegnen. Ich muss mich nicht immer verteidigen, muss nicht alles niedermachen. Ich kann auch vergeben. Ich kann auch jemanden verstehen, ja, der schuldig wird. Ich trage Verantwortung gegenüber Gott als Verwalter der Gaben und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat, und werde ihm einmal Rechenschaft über mein Leben ablegen müssen. Mein Leben ist nur geschenkt, ich verwalte es. Es ist nicht für mich, es ist letzten Endes für Gott. Und schließlich durch das Gespräch mit Gott, Gebet, schöpfe ich Kraft und erfahre immer wieder neue Ausrichtung und Ermutigung. Mein Herz hat Gott in Beschlag genommen. Und ich bin restlos begeistert von diesem wunderbaren Leben mit ihm und für ihn. Und es ist sein Geschenk. Es ist sein Geschenk, dass ich mit dem Herzen gut führen kann. Wir sind auf dem Gipfel angekommen. Danke fürs Mitgehen. Danke fürs Zuhören.